Herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst. Wir befinden uns in Teil 2 der Serie Ausrede. Und ich persönlich finde ja Ausreden eine ganz super Sache. Also bei uns war das ganz wichtig und eine ganz wichtige Regel, dass das Ausreden dazugehört. Also bei uns am Tisch gab es zwei Regeln. Sprich nicht mit vollem Mund und lass den anderen ausreden. Von daher, Ausreden kann was Positives sein. Die Frage ist nur nach den Inhalten dessen, wenn wir ausreden dürfen. Die gute Nachricht ist, wenn wir reden und wenn wir das Bedürfnis haben, mit unseren Anliegen oder mit unseren Themen oder auch mit unseren Fragen zu Gott zu gehen, dann lässt er uns sicher ausreden. Die Frage ist, was ist der Inhalt dessen, was wir da vorzubringen haben? Und die Frage ist, handelt es sich dabei um Ausreden? Ausreden, die Leute, die mich kennen, ich bin ein bisschen pedantisch. Die griechische Sprache ist auch sehr pedantisch, deswegen werden wir, wenn wir nachher einige Stellen uns gemeinsam anschauen werden, ist das sehr präzise. Das Wort Ausreden gibt es nämlich eigentlich gar nicht, sondern es ist nur eine Kurzform, weil wir immer alles verkürzen wollen. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit verbringen mit den Worten, die wir aussprechen. Aber das eigentliche Wort und das Ursprungswort, um das es eigentlich geht, ist Herausreden. Und die Frage ist, wenn ich mich irgendwo herausreden möchte, ist natürlich die Frage, wo bin ich gerade eigentlich drin? Weil sonst müsste ich mich ja nicht herausreden. Und ich freue mich, dass manche jetzt noch lachen können. Wir werden uns damit beschäftigen, wo wir alle drin sind und wo wir uns so gerne immer wieder herausreden. Und die Situation, in der jeder von uns jeden Tag sich immer wieder befindet, mal ist es kritisch, mal ist es lustig, mal ist es auch nicht ganz so wichtig, sind aber Entscheidungssituationen. Wie in dem Bumper-Video am Anfang, die Entscheidung ist in dem Fall relativ einfach, will ich aufstehen, ja oder nein. Aber vom Prinzip geht es immer darum, dass Ausreden immer dann am wichtigsten sind, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder wenn ich eine Entscheidung treffen musste. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, geht das Leben weiter und die Entscheidung wird für mich getroffen. Nichts zu tun ist auch eine Tat. Das Wort Entscheidung ist auch wieder ein sehr, sehr spannendes Wort, weil es sich aus zwei Dingen zusammensetzt, und zwar End und Scheidung. Und das Besondere an dieser Situation ist das, wir kommen alle im Leben an einen Punkt, wo der Weg entweder nach rechts oder nach links geht. Aufstehen oder nicht. Also liegen bleiben bedeutet automatisch nicht aufzustehen. Und aufstehen bedeutet nicht liegen bleiben. Also das heißt, es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht beides gleichzeitig. Und die große Illusion und die große Problematik, die wir oft in unserem Leben finden, wir glauben, wir können Dinge gleichzeitig machen. Das funktioniert aber nicht. Also ganz einfach, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte abnehmen und ich möchte viel essen. Ihr merkt. Oder ich möchte fit sein, aber ich möchte keinen Sport treiben. Also gleichzeitig diese Dinge umsetzen, ist nicht realistisch. Und leider belügen wir uns immer wieder selbst. Ich habe heute gar nichts gegessen. Und bin trotzdem noch schwerer geworden. Ich habe so viel gelernt. Also ihr könnt eure Themen, die ihr habt, einfüllen. Aber es gibt, wichtig ist, es gibt nicht die Möglichkeit, zwei Dinge, die sich widersprechen, gleichzeitig zu tun. Und für diejenigen, die so ein paar alte Computerspiele kennen, Retro-Games sind ja gerade so ein bisschen in, da geht es darum, da bin ich so ein Pixel auf dem Bildschirm und ich kann immer rechts und links steuern, so mit Joystick. Also manche kennen noch Joysticks, also inzwischen kann man ja alles mit Touchscreen und Maus und vielleicht sogar mit Voice Recording machen oder Kopfbewegungen oder ich werde aufgezeichnet mit Augenbewegungen. Aber vom Prinzip her geht es darum, in diesen ganzen Spielen, wenn ich so Entscheidungen treffen muss, ich bin der Pixel und der Bildschirm sozusagen läuft immer weiter und irgendwann muss ich mich entscheiden, wo bin ich mit meinem Pixel, wenn das Problem auf mich zukommt oder wenn Punkte kommen, die ich sammeln möchte. Und genau so ist es aber in unserem Leben. Unser Leben geht weiter. Ich kann den Wecker ausstellen, aber die Uhr läuft weiter. Und wenn die Uhr weiterläuft, komme ich zu spät zur Arbeit, wenn ich nicht aufstehe. Also ich kann es nicht ändern. Die Uhr läuft weiter, das Leben geht weiter. Und weil das Leben weitergeht, komme ich immer an einen Punkt der Entscheidung. Das bedeutet, woher kommt das Wort? Es gibt eine Stelle, wo sich Dinge scheiden, wo sich Wege scheiden. Und dann bin ich an dem Punkt angekommen und ich muss eben nicht mehr hin und her pendeln, sondern ich muss mich entscheiden. Das heißt, es gibt danach keine Scheidung mehr. Es gibt danach nur noch den Weg, auf dem ich bin. Und es schaut dann irgendwann so aus. In dem Fall habe ich mich jetzt für eine Seite entschieden. Und dann brauche ich auch nicht mehr zurückgucken, weil das geht nicht mehr. Also im Computerspiel ist es simpel, der Monitor läuft weiter und dann bin ich halt auf der rechten Seite. Und dann ist das passiert. Und letztendlich ist aber so eine Entscheidung, die ich treffe, immer eine Chance. Solange ich es nicht mit mir machen lasse, sondern solange ich entscheide. Und da kommen wir heute alle ins Spiel. Wir dürfen nämlich entscheiden. Und wir müssen entscheiden. Und ihr dürft euch jetzt heute aussuchen, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht für euch ist. Aber letztendlich sind Entscheidungen, die wir treffen, immer Chancen, die wir haben. Und ich möchte jetzt gemeinsam an zwei Geschichten, die seine Jünger mit Jesus erlebt haben, euch zeigen, wie Jesus mit diesen Chancen umgeht und wie Jesus auf unsere Reaktion auf diese Chancen reagiert. Die erste Geschichte finden wir im Lukas-Evangelium. Da hat Lukas, ein griechischer Arzt, sehr, sehr präzise mit der Wortwahl und auch von den Formulierungen her herausgekitzelt, worum es in diesen jeweiligen Geschichten ging. Für diejenigen, die im Neuen Testament unterwegs sind, das ist das dritte Buch, das geschrieben wurde. Es fängt mit Matthäus und Markus an und danach ist schon das Buch von Lukas zu finden. Und im 9. Kapitel, ab Vers 59, spricht Jesus einen Menschen an, der ihm begegnet ist. Und er sprach zu einem Menschen, das ist das Tolle, dass Jesus spricht zu Menschen. Das heißt, Jesus spricht wahrscheinlich auch zu dir, er spricht zu mir und er spricht Leute an. Und manchmal sind es ganz einfache Dinge, die er sagt, nicht kompliziert zu verstehen. Braucht keine theologische Ausbildung dazu, braucht nicht mal lesen und schreiben können, nur man muss nur zuhören. Und er sagt, folge mir nach. Und das Interessante ist, die Menschen haben offensichtlich verstanden, was Jesus sagen wollte. Er hat gesagt, folge mir nach und für alle war klar, okay, Jesus hat gerade eine Entscheidung von mir verlangt. Weil jetzt plötzlich bin ich in einer Situation und ich kann sagen, ja, ich folge dir nach oder nein, ich folge dir nicht nach. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Folge ich Jesus nach, folge ich Jesus nicht nach? Also ich denke mir, wenn ich jetzt in der Situation wäre, wow, er spricht mich an, Chance of a Lifetime. Also Jesus ruft mich heraus aus einem Pulk von Menschen, die da rumstehen und sagt, du, folge du mir nach. Und die Menschen waren ja nicht zum Spaß da, sondern die wussten, bei Jesus passieren Dinge. Menschen werden geheilt, Leben werden verändert, Wahrheiten ausgesprochen. Und plötzlich wird es aber ein bisschen persönlicher, plötzlich wird es ein bisschen enger. Nicht mehr einfach nur so in der Masse mitlaufen und gucken, dass man ein paar Bequemlichkeiten abgreifen kann. Ein bisschen bei der Speisung der 5000 dabei sein, ein bisschen was zu essen kriegen. Sondern plötzlich sagt Jesus ganz persönlich, du. Ich meine keine von euch, aber. Jesus sagt, du, folge du mir nach. Und er merkt es, er ist angesprochen, diese Person, und sagt dann, oh. Oh, Mist, ich muss mich entscheiden. Und dann sagt er was ganz Interessantes, er sagt, vorher aber Herr. Also ihr merkt schon, da fängt schon der Denkfehler an. Also entweder ist er der Herr oder es gibt noch was vor ihm. Und immer wenn ihr irgendwie mit Gott sprecht und sagt Herr und danach das Wort vorher kommt oder das Wort aber kommt und irgendwas, dann seid ihr schon in der Ausrede. Dann wollt ihr euch aus dieser Situation herausreden und versuchen, mit Gott zu verhandeln und zu sagen, ich habe es gehört, aber das hast du bestimmt anders gemeint. Oder vorher aber, Herr, ist ein Widerspruch in sich. Entweder ist er der Herr oder es gibt noch was vor ihm. Und dieses vorher aber Herr ist der Beginn der Ausrede, die er noch weiter ausformuliert. Und die Ausrede und die Situation, vor der er sich drücken möchte, ist ja, dass er Jesus nachfolgt, jetzt nachfolgt. Jesus hat nicht gesagt, folge mir nach, wenn du Zeit und Lust hast. Folge mir nach, wenn du genügend Geld hast. Folge mir nach, wenn dir danach ist. Wenn es die politische Situation zulässt. Wenn es dir andere Vorteile bringt. Nein, sondern er sagt, folge mir nach. Punkt. Und er sagt, okay, eine Ausrede habe ich noch. Vorher, Herr, erlaube mir hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Manche von uns haben jetzt vielleicht das Bild vom Vater, der schon tot daheim auf der Couch liegt, im Kopf oder im Krankenhaus oder im Altenheim. Aber das war überhaupt nicht das Szenario, um das es hier ging. Sondern das war die Maximalausrede, die überhaupt möglich war. Der Vater war lebendig, fit, hat auf dem Feld gearbeitet und er sagt, hey, machen wir es so, ich brauche ein bisschen zeitlichen Vorlauf und zwar bis mein Vater tot ist. Und wenn er 50 Jahre lebt, Pech für dich, Jesus. Dann folge ich dir halt 50 Jahre nicht nach. Also so schlimm ist die Ausrede. Wenn wir das so lesen, merken wir das oft nicht, aber der Mann war nicht tot. Es war nicht nur so, dass er eine Beerdigung organisieren wollte und sagt, okay, Mist, heute ist Donnerstag, am Freitag die Beerdigung, am Samstag folge ich dir nach, sondern der Mann ist lebendig und wir wissen nicht mal, wann er stirbt und lebendig beerdigen wollte ihn sicher nicht. Das heißt, er hat gesagt, hey, Jesus, auf unbestimmte Zeit folge ich dir nicht nach. Ich nenne dich zwar Herr, aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und es liegt nicht an mir, es liegt an meinem Vater. Es liegt an meiner Mutter, es liegt an meiner Frau, es liegt an meinen Kindern. Sucht euch aus, woran es liegt. Aber wenn der Finger Gottes heute auf dich zeigt und sagt, folge du mir nach, kannst du sagen, ja, aber. Meine Mama, meine Schule, meine Ausbildung. Und Jesus hört sich das an, Jesus lässt ihn ausreden. Jesus unterbricht ihn nicht und sagt, du, ganz ehrlich, dein Vater ist doch noch lebendig. Können wir nicht den Zeitrahmen ändern? Jesus sagt, okay, die Botschaft ist klar, die Botschaft ist gleich. Folge mir nach. Ich ändere meine Botschaft jetzt nicht bloß, weil du irgendwie eine Ausrede hast. Sondern Jesus aber sprach, und es ist mir gut, wenn ein Aber kommt, kommt Jesus mit dem nächsten Aber zurück und sagt, mein Aber ist folgendes. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Kein zeitlicher Aufschub, keine Änderung der Aufforderung, immer noch dieselbe Person, keine Ausrede. Du aber, lass die Ausrede weg. Wenn du willst, kannst du zurückkommen und deinen Vater beerdigen, wann auch immer er stirbt. Aber heute, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ausreden hat immer was mit Herausreden zu tun. Und eine Sache, die wir überhaupt nicht leiden können, ist Verantwortung. Es ist nämlich nicht der Vater schuld, dass der Mann nicht nachfolgen will, sondern er selber will nicht nachfolgen, aber ich will nicht, hört sich blöd an. Oder ich trau dir nicht, hört sich auch blöd an. Und deswegen versuchen wir, die Verantwortung auf jemand anderen zu übertragen. Und Jesus ist es sehr bewusst, wie gerne wir Verantwortung übertragen auf andere Menschen. Und deswegen hat er in einer weiteren Geschichte, die ich diesmal aus dem Matthäusevangelium gewählt habe, ein Gleichnis gewählt. Der Vorteil an Gleichnissen ist, er spricht niemand persönlich an, sondern er erzählt eine Geschichte und wir müssen uns in der Geschichte entdecken. Zum Beispiel das Gleichnis vom guten Hirten, da sind wir nicht der gute Hirte, das ist den meisten klar. Also, das heißt, Gott ist der gute Hirte und wir müssen überlegen, sind wir das verlorene Schaf zum Beispiel. Aber Gleichnisse geben uns die Möglichkeit, dass wir nicht persönlich angesprochen werden und nicht bloßgestellt werden, sondern dass wir in der Stille des Zuhörens uns erkennen können. Wer bin ich in der Geschichte? Und diese Geschichte handelt von Verantwortung. Und es ist wie bei einem Menschen, der verreisen wollte, der seine Knechte rief und ihnen seine Güte übergab. Also, ich kann es euch verraten, ihr seid nicht der Großgrundbesitzer, der irgendwas zu geben hat. Aber die Geschichte ist interessant. Es geht auf jeden Fall darum, dass Menschen Verantwortung übertragen bekommen. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Das erste Besondere an dieser Geschichte ist schon, dass dieser Großgrundbesitzer sehr individuell mit seinen Knechten umgeht. Es ist nicht so, dass einfach alle über einen Kamm geschoren werden, dass von jedem dasselbe erwartet wird, dass alle denselben Anzug anhaben müssen und sich gleich verhalten müssen. Darum geht es überhaupt nicht. Was aber allen gemeinsam ist, ist, dass sie Verantwortung übertragen bekommen. Talente war damals eine Währungseinheit, aber wir können für Talente einsetzen, was wir möchten, Gaben, die wir haben, finanzielle Ressourcen, Fähigkeiten. Und viele von unseren Fähigkeiten, die wir haben, sind uns geschenkt worden. Manches haben wir uns erarbeitet, aber ganz, ganz viele Dinge ist uns geschenkt. Und viele kennen die Geschichte schon und ich versuche die Geschichte ein bisschen abzukürzen. Der Erste ist total motiviert und investiert sein Geld und verdoppelt das Geld, was ihm anvertraut wurde. Und er wird gelobt, als sein Herz zurückkommt und sagt, was ist denn jetzt mit meinen Talenten? Und er sagt, ich habe sie verdoppelt. Und er sagt, gut, habe ich so erwartet, freut mich. Funktioniert. Und beim Zweiten auch so. Der Zweite sagt, wow, ich habe es auch verdoppelt. Und der Herr sagt, das ist bei all meinen Investitionen so. Verdoppelung ist Standard. Und dann kommt der Letzte hinzu und der Letzte sagt, Herr. Und immer wenn schon irgendwas mit Herr anfängt, dann weiß man schon, komisch. Also es wird schon zur Ausrede wahrscheinlich. Also zuvor Herr oder Herr, aber dann ist es schon nicht kein ehrliches Gebet mehr an vielen Stellen. Und was sagt der Dritte? Der Dritte sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Klassisches Blame-Shifting. Also, ich nenne dich jetzt zwar mal Herr, aber schuld an der ganzen Problematik bist du. Du bist ein harter Hund. Deswegen, also alles, was ich jetzt erkläre im weiteren Verlauf, hat damit zu tun, dass du so bist, wie du bist. Damit haben wir die Schuldfrage hoffentlich geklärt. Also, ich nenne dich Herr, aber ich nenne dich auch gleichzeitig schuldig und verantwortlich. Und danach können wir die Situation gerne noch besprechen, wenn du möchtest. Und weil du so hart bist, möchte ich noch gleich erklären, warum ich das Opfer bin. Weil du so hart bist, fürchte ich mich. Also, alles, was man reinpacken kann in eine gute Ausrede, hat er gleich gemacht, also auch rhetorisch einwandfrei. Also erstmal den Schuldigen ausgemacht, den Schuldigen klar benannt, dann noch mit Opferrolle garniert auf mich selber, weil, also ich bin quasi das doppelte Opfer, ich kann nichts dafür und habe den Schuldigen ausgemacht und überhaupt, wie auf diese dumme Idee kommt, mir überhaupt Geld zu geben. So kann es nicht weitergehen und deswegen, weil das Geld irgendwie plötzlich da war und ich das eigentlich nie haben wollte, habe ich es einfach vergraben. Und das ist der maximale, klar. Also es geht darum und es hört sich lustig an und manchmal versucht Jesus uns da zu helfen, dass wir uns selber in so einer Geschichte entdecken können. Es hilft nicht, jemand Herr zu nennen, wenn ich nicht das mache, was er sagt. Es hilft nicht, jemand Herr zu nennen, wenn er sagt, folge du mir nach und ich sage, vielleicht, irgendwann. Sondern, wenn er Herr sein soll. Und das können wir entscheiden, er zwingt uns nicht. Er lädt uns ein. Dann brauchen wir auch keine Ausreden. Und viele von uns haben so ein Bild von Jesus, wo Jesus sagt, oh, lass die Kindlein zu mir kommen. Oh, du armer Sünder, ich hab dich lieb. Und das Interessante ist aber in der Situation, als der mit diesen dicken Ausreden kommt und sagt, erstens, du bist schuld, zweitens, ich bin das Opfer und drittens, das Problem kommt irgendwo her, ich habe es einfach mal vergraben und den Teppich gekehrt. Da reagiert Jesus überraschend und zwar, er sagt, du böser und fauler Knecht. Nicht wie danke für die Info, habe ich verstanden. Nicht schön, dass wir darüber geredet haben, ich habe dich lieb. Ich kümmere mich drum, ich räume deinen Mist auf. Sondern nein, er sagt, du böser und fauler Knecht. Und dabei belässt es nicht, sondern er geht noch weiter und er sagt, werf den Knecht hinaus in die Finsternis. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Hört sich nicht so an wie die Ich-hab-dich-lieb-Geschichte, die wir sonst uns gerne wünschen. Aber das Interessante ist, und da ist das Griechische auch wieder sehr, sehr präzise in der Formulierung. Wir landen in der Finsternis. Es ist nicht so, dass uns das angetan wurde, sondern es ist die natürliche Konsequenz einer verpassten Chance. Wenn dich jemand einlädt und sagt, hey, du darfst heute dem Bundeskanzler die Hand schütten, du musst dir nur die Hände waschen. Und du sagst, oh, Hände waschen, Und dann ist der Bundeskanzler nicht mehr da, weil die Zeit vorangegangen ist und er nicht wartet, bis du dich entscheiden konntest, deine Hände zu waschen, ja oder nein. Dann ist es vorbei. Und dann liegst du abends in deinem Bett und denkst dir, ich Idiot, warum habe ich nicht einfach meine Hände gewaschen? Dann wäre ich der gewesen, der ein Foto in sein Profil hätte stellen können, wo er dem Bundeskanzler die Hand schüttelt. Und dann liege ich in meinem Bett und heule und knirsche mit den Zähnen und bin frustriert und bin traurig und bin genervt von der Situation und dann ist da irgendjemand schon anders schuld. Aber heulen und Zähneknirschen ist keine Strafe, sondern heulen und Zähneknirschen ist etwas, was mit mir passiert. Heulen ist etwas, was ich mache, wenn ich traurig bin. Über mich. Mit den Zähnen knirsche ich, wenn ich denke, es hätte besser laufen können. Und wenn ich ehrlich bin, besser laufen müssen, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Beim Thema Herausreden, beim Thema Ausreden geht es darum, dass wir uns gerne aus Dingen herausreden. Und es gibt zwei Dinge, die wir als große Themenfelder beim Herausreden identifizieren können. Und in dem Gleichnis, das Jesus uns erzählt hat, werden beide Themen sehr gut angesprochen. Das Thema Nummer eins ist die Entschuldigung. Aber das Thema Entschuldigung fängt schon mit einem völlig falschen Denkansatz an. Ich suche den Schuldigen. Also meine Ausrede hat nur den Zweck, die Schuld von mir wegzubringen. Aber der Ansatz führt uns nirgends hin, weil dann muss ich die Schuld jemand anders geben. Also wenn ich denke, da ist Schuld da. Und Jesus lädt uns aber ein und er sagt, Jesus, lass uns doch mal die Schuldfrage außer Acht, sondern die Schuldfrage ist nicht mein Problem, die Schuldfrage kann ich für euch lösen. Da ist wieder die gute Nachricht, dass die Schuldfrage löse ich für euch. Da sagt Jesus, die Schuldprobleme, die ihr vielleicht hattet, die löse ich für euch. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht für euch lösen kann, und zwar, das ist der Bereich Verantwortung. Da kommen die nicht raus. Verantwortung bleibt euer Ding. Und auch hier ist die Sprache wieder im Deutschen sehr präzise. Es geht bei dem Wort Verantwortung, da steht wieder ein ganz wichtiges Wort drin. Und zwar das Wort Antwort. Und Jesus wünscht sich von uns, und das ist das, was er auch ausdrückt, wenn er zu jemandem sagt, folge mir nach, dann will er nicht irgendjemand überfordern, sondern will sagen, hey, ich traue dir zu, dass du heute eine vernünftige Entscheidung treffen kannst und mir nachfolgst. Ich traue dir zu, dass du in der Lage bist, die Größe der Entscheidung zu überreißen und es trotzdem tust und mir nachfolgst. Ich traue dir zu, dass es dir nicht nur um Schuld geht und irgendwie wer Probleme löst, sondern ich gehe so weit, dass ich dir zutraue, dass du die Antwort bist. Und wenn ihr euch das für alle Situationen in eurem Leben vor Augen halten könntet, das Leben geht weiter, egal ob ihr schlaft oder ob ihr wach seid, ob ihr es wollt oder nicht, die Zeit läuft weiter. Ihr lauft gemeinsam mit mir auf unser Lebensende zu. Aber Jesus lädt uns ein, dass wir eben nicht am Ende unseres Lebens im Bett liegen und heulen und Zähneknirschen und sagen, hätte ich. Die Chancen waren da. Sondern Jesus lädt uns heute gemeinsam ein, dass wir endlich aufhören, Ausreden zu finden, warum etwas nicht geht. Und wer schuld ist, dass es so ist mit unserem Land, wie es ist und mit unserer Gemeinde und mit unseren Finanzen und mit was wir alles schlecht finden in unserem Leben. Es ist nicht die Regierung schuld und es ist auch nicht der Nachbar schuld und es ist auch sonst niemand schuld. Sondern es sind Menschen verantwortlich und es gibt Menschen, die Antwort sein können. Und die Frage, die Jesus heute stellt, ist, willst du die Antwort sein? Er traut es dir zu, die Frage ist, traust du es dir zu? Er würde dich nicht rufen, wenn er nicht volles Vertrauen hätte in deine Fähigkeit, mit ihm gemeinsam die Antwort auf die Fragen unserer Zeit zu sein. Wenn wir im Irak einen Sportplatz brauchen, gibt es in unserer Gemeinde die Antwort. Die Frage ist, bist du bereit, die Antwort zu sein? Wenn wir die Welt da draußen übers Internet erreichen wollen, gibt es Menschen in der Gemeinde, die die Technik dazu bereitstellen können und auch bedienen können, dass wir die Menschen erreichen können? Wenn wir Musik in der Gemeinde wollen, die qualitativ gut ist und die zu Herzen geht und wo wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann ist die Frage, bist du die Antwort? Und lässt du dich rufen und bist du dabei? Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Jesus würde dich zu nichts zwingen. Er würde dich einladen. Aber die gute Nachricht ist, die Belohnung kann dir dann auch niemand mehr nehmen. Weil es ist deine Belohnung. Weil du dich entschieden hast. Und viele von uns tun sich schwer zu glauben, dass sie so wichtig sind. Aber Jesus ruft euch beim Namen. Und der Finger Gottes geht durch die Reihen und der Finger Gottes geht durchs Internet und der Finger Gottes geht zu den Leuten, die euch wichtig sind und zeigt auf sie mit dem Finger und sagt, folge mir nach. Nicht um was zu opfern, sondern um die Antwort zu sein. Und vielleicht können wir mitbeten innerlich, wenn wir das letzte Lied singen und uns vor Gott stellen und sagen, ja, ich bin die Antwort. Warum ist es mir nicht klar gewesen? Ich bin die Antwort. Danke, Vater im Himmel, dass ich die Antwort bin, weil du mich gerufen hast. Amen.